Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder bei Mit Milch und Zucker, diesmal mit einer weiteren Premiere. Wir feiern noch der Premiere bei uns, ich finde das sehr schön. Aber ist ja auch noch früh, also ja. Können auch noch weiter feiern. Heute Premiere, weil wir das erste Mal zwei Gäste gleichzeitig bei uns haben, und zwar den Christian und die Gudrun. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Brenda ist auch wieder da.
Hallo.
Ich glaube, dich habe ich schon länger nicht mehr begrüßt.
Ja, ich
mache das wieder.
So nett von dir. Ja. Hallo Christiane.
Hi.
Wir stellen uns auch selten vor oder wer jetzt eigentlich gerade redet oder so.
Wir sind ja nicht so wichtig. Ihr seid nämlich diejenigen, um die es gehen soll. Gut, zu euch. Christian, du bist 41 und Netzwerktechniker. Und Gudrun, du bist 36 und momentan gerade auf der Suche. Wir haben euch eingeladen, weil ihr gerade eine urspannende Reise hinter euch habt. Aber da sagt die Brenda jetzt gleich mehr dazu, weil da sind wir auch schon ein bisschen im Thema drinnen.
Ja, also ich habe das Thema heute zum Vorstellen. Wir haben uns gedacht, es wäre natürlich einfach zu sagen, so Weltenbummler oder Reisen. Und gesagt, wir drehen den Spieß um und sagen Home Sweet Home.
Oh.
Also es soll natürlich um eine Reise gehen, aber es ist ja auch um irgendwie wieder da zu sein und irgendwie das auch zu verarbeiten und so. Das war so der Hintergrund des Gedankens, anzukommen. Und wir haben den nächsten Teil, nämlich die Questions to go.
Und ich fange gleich mal an. Also ihr antwortet einfach beide für euch. Könnt ihr euch selber ausmachen, wer anfängt oder wer schneller ist.
Da reden wir uns wahrscheinlich dran treiben.
Buch oder Kindle?
Kindle.
Kindle. Postkarte oder SMS?
Postkarte.
Postkarte.
Radio oder Fernsehen?
Spotify.
Netflix.
Hostel oder Hotel?
Hostel.
Hostel.
Als Kind wollte ich werden?
Astronaut.
Musikschullehrerin.
Schläft man im eigenen Bett besser als auf Reisen?
Ja.
Ja.
Wenn ich mir eine neue Identität aussuchen könnte, wäre ich?
Weltreisende.
Weltenbummler.
Hängematte oder Zelt?
Hängematte.
Hängematte.
Nachtzug oder Flug?
Nachtzug.
Flug.
Zug oder Bus?
Zug.
Großstadt oder einsame Insel?
Einsame Insel.
Sagen Sie nicht, zu einsam ist die Insel, dann die einsame Insel.
Stadt oder Strand?
Strand.
Stadt.
Wie würdest du diese Orte oder Urlaube nach Beliebtheit reihen? Island im Oktober, Australien zu Weihnachten, Cluburlaub in der Türkei oder Wochenende in der Therme?
Australien, Island, Therme.
Club.
Kann man irgendwas auslassen?
Ja, das wäre auch meine Rennfolge.
Okay. Jetzt mal zur ersten Einstiegsfrage, die wir für euch haben, und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für euch? Da geht es halt nicht nur um den Kaffee selber, um den Geschmack, sondern eben auch um die Gesellschaft, in der ihr ihn getrunken habt. Oder vielleicht habt ihr auch den besten Kaffee überhaupt nicht zusammen getrunken, sondern separat.
Bei mir recht einfach. Der mir echt in Erinnerung geblieben ist, war ein so typisch arabischer Kaffee. Kaffee so Zucker aufkochen auf der ersten Reise, die ich jemals alleine gemacht habe.
Mhm.
Und das war irgendwann Ende der 90er, glaube ich, im Libanon, in Beirut, im Hostel. Von A, die ganzen Eindrücke, und B, weil der Kaffee wirklich so heftig war, dass ich nach dem zweiten Stamperl, was er war, zittrige Hände bekommen habe. Also, ja.
Bei dir?
Ich lasse jetzt gleich ein bisschen die Romantikerin raushängen, aber ich glaube, der schönste Kaffee war der bei unserem ersten Date.
Oh.
Was war mein erster Date? Kaffee trinken?
Ja.
Ja.
Ganz klassisch.
Also zuerst Kaffee trinken und dann noch einen Kaffee trinken und dann Cocktail trinken, und das hat sich ein bisschen in die Länge gezogen.
Aber eh gut. Also gerade das erste Date ist das eigentlich voll gut, wenn man
vom
Kaffee bis zum Gin Tonic einfach alles mit drinnen hat.
Wenn man nicht austrinken will. Und so auf eurer Reise, was? Also erstens müsst ihr mal jetzt mal erzählen, wo ihr genau wart, weil wir wissen es teilweise, aber ja, wo wart ihr?
Angefangen haben wir in Taiwan, von dort ging es dann nach Kambodscha.
Von dort ging es dann nach Hongkong und dann von Hongkong quasi mit der U-Bahn über die Grenze nach China für ein paar Tage nach Shenzhen. Und von dort dann nach Indonesien, wo wir fast 7 Wochen dann waren. Und dann gab es noch 2 kurze Abstecher, zuerst nach Kuala Lumpur und dann noch zum Drüberstreuen ganz was anderes, waren wir am Schluss noch 2 Tage im Oman.
Also schon eine Bandbreite.
Ja.
Ein wenig war dabei, ja.
Wie lange war sie insgesamt unterwegs?
3,5 Monate.
Ich habe eine Dokumentation gesehen über Kambodscha und bis dahin habe ich sie ziemlich cool gefunden. Und dann habe ich gesehen, was die dort essen. Und habe geglaubt, ich bleibe mich an. Und habe gefunden, dieses Land wird mich niemals sehen. Und die Kastanie auch nicht, weil ich weiß.
Was essen die Schlangen? Habt ihr Schlangen gegessen?
Nein.
Also im Vergleich zu anderen, was wir gesehen hätten, wäre Schlange eh noch okay gewesen.
Okay, dann war das so.
Ratten habe ich in der Serie gesehen. Die haben Ratten irgendwie gegessen.
Ratten hätte ich aber auch gegessen.
Also das Grausigste, was ich gesehen habe, war gegrillte Spinne am Spieß.
Spinne?
So mit Beinen und allem noch dran. Das war ein bisschen... Vor allem hat sich mir sofort die Frage aufgedrängt, wenn die da so viele am Markt verkaufen, wo haben die alle her und wo sind die, wenn sie leben?
Ja, ich finde persönlich Schlangen schlimmer als Spinnen.
Na, da würde ich dann lieber die Schlange nehmen.
Reizt einen das dann so irgendwie kulinarisch was auszuprobieren? Oder habt ihr auch dann auch so...
Also bei der Spinne, nein.
Spinnen nehmen wir mal aus, aber habt ihr dann auch so probiert oder überlegt? So,
oder nicht das gewusst, ist was es gerade ist?
Ja, genau. Oder nicht gewusst.
Also einige Male wussten wir wirklich nicht ganz genau, was wir jetzt essen, aber man hat schon mal so ein bisschen die Ahnung, okay, das könnte oder wird wahrscheinlich jetzt vielleicht... Händel sein.
Mhm. Wenn es kleine Rattenstücke wären, wäre es auch egal gewesen. Da sind wir, glaube ich, nicht so lange schmeckt. Was in Kambodscha, also kulinarisch, war es nicht beeindruckend.
Nein, nicht wirklich.
Nur Kambodscha nicht oder die anderen auch nicht?
Nur Kambodscha nicht.
Wo war das beste Essen?
Oh, schwierig. Es war halt teilweise sehr verschieden.
Aber eigentlich schon in Indonesien. Für mich schon.
Zwischen...
Ja. Die Night Markets in Taiwan sind schon noch Wahnsinn. Also
die waren genial. Mhm. Vor allem auch eine breite Palette an
allem.
Ja. Durch die Auswahl in Taiwan würde ich sagen, die Night Markets in Taiwan. Mhm. Ja, stimmt.
Wie kann man sich so einen Night Market vorstellen?
Ich hätte mal gesagt, so wie man ihn sich vorstellt. Einer der wenigen Orte, wo er wirklich ist, wie man sich vorstellt eigentlich. Kleine Stände, eng aneinandergereiht, die alle relativ kleine Portionen von irgendwas verkaufen.
Mhm. Okay. Was total super ist, weil dann kann man urviel probieren.
Urgut. Ja,
genau. Urgut.
Der eine verkauft halt irgendwo die Tintenfische am Spieß und beim nächsten gibt es dann diese Dumplings.
Knödel.
Genau, danke. Ich meine, bei einem Night Market in Taiwan haben wir sogar einen, der hat Pizza verkauft. Das war wirklich teilweise, und es war auch Europäer, ne? Also das war sehr seltsam. Und ja, man kann sich eben wirklich durchkosten. Also vom Kulinarischen her war das echt...
Das war schon cool.
Ja. In Kambodscha gab es, also gerade in Phnom Penh auch einen Night Market, der war aber rein für die Touristen gemacht, merkte man auch. Demher von der Landeskost Indonesien.
Ja.
Von der Auswahl Taiwan.
Wir sind ja bei der Kaffeefrage.
Ja.
Aber hat man irgendwann mal, denkt man sich irgendwann so, so ein Melange, so.
Ach, Heferl-Kaffee.
Oder Heferl-Kaffee. Oder so, Wahrachur, jetzt immer wieder Glas.
Das Gute ist halt, also ich bin halt auch wirklich ein. Muss ich zugeben, ist ein Fan von diesen fertigen Instant-Coffees. Deswegen war das jetzt in Indonesien für mich nicht so schlimm, wenn man da sackerweise den Instant-Coffee trinken. Und wir waren halt dann auch immer wieder in Gegenden, wo es halt dann auch Starbucks und so gab.
Das, okay, da wird es wieder gut.
Da freut man sich dann schon auch wieder.
Wie hat der erste Kaffee zu Hause geschmeckt? War der dann schon zu stark?
Nein.
Also nachdem es auf der Reise eigentlich eh immer wieder, also jetzt abgesehen auch von Starbucks, gibt es selbst... Auf irgendwelchen entlegenen Gegenden stolpert man irgendwo mal über eine Espressomaschine, die dort auch schon Fuß fassen. Von daher war das kein Problem. Also auch der heimige Kaffee war dann...
Und hat irgendwie so schräge Kaffee-Variationen. Oder so, wie man Kaffee trinkt, weil ich meine, ich weiß, Vietnam hat eine ganz spezielle Variante, wie sie Kaffee trinken. Mhm. Also da irgendwie seid ihr irgendwie da so gestoßen auf so einen schrägen Brauch oder so, wo man sich denkt,
Ne, wir waren auf Bali bei einer Kaffeeplantage von Luwak Kaffee.
Okay.
Luwaks sind ja Tiere, die sind so, also wie eine wirklich, wirklich fette Katze von der Größe her. Schauen aber ein bisschen aus eher wie Füchse. Das ist einer der teuersten Kaffees der Welt, haben wir gelernt, weil die fressen den Kaffee und verdauen ihn und dann wird er eingesammelt und geröstet. Das war irgendwie spannend, das einmal zu sehen.
Hat sie gekostet
auch? Haben wir noch gekostet? Ja, also schmeckt jetzt nicht wie...
Schmeckt
also
das, Kaffee.
Die haben dort den Kaffee auch natürlich verkauft. Das halbe Kilo hat, glaube ich, kostet um die 100 Euro. So toll war er jetzt nicht, ne? Dass ich das gezahlt hätte. Aber ja, war cool, das mal zu sehen und...
Aber haben sie auch irgendwie auch, weil ich finde es immer spannend, wenn man irgendwo ist, wo Kaffee hergestellt wird, wenn man das irgendwie erklärt bekommt, wenn man auch mehr Verständnis dafür kriegt. Mhm. Ich habe es irgendwie mit Olivenöl gehabt in Istrien. Mhm. Ich finde es irgendwie spannend, wenn man es mal hört und dann irgendwie einen neuen Geschmack dafür entwickelt oder einen neuen Zugang dazu entwickelt. War das nicht so auf der Kaffeeplantage?
Ja, sie haben schon kurz ein bisschen eben uns die verschiedenen Stadien der Kaffeebohnen quasi bis zur fertigen Röstung gezeigt, aber also dass ich jetzt einen anderen Zugang zum Kaffee hätte, weil ich jetzt weiß, wo er herkommt oder so.
Eher nicht so.
Nein. Eher nicht so.
Er schmeckt immer noch wie vorher.
Ja. Also.
Ich habe die nächste Frage.
Ja.
Und zwar, ich habe noch eine andere gute Frage gehabt, die jetzt passt. Was sind Menschen und oder Ereignisse, die euch geprägt haben? Muss jetzt, kann von der Reise sein, kann aber auch
prinzipiell
irgendwas sein, weil es sollen ja auch die Leute euch ein bisschen kennenlernen.
Also
ein
Ereignis von der Reise, was mich sicher geprägt hat und was für mich nicht nur von der Reise, sondern prinzipiell einer der schönsten Tage meines Lebens war, war der Tag, den wir bei einem Elefantenrettungsprojekt verbracht haben.
Okay, spannend.
Weil wirklich mal so 1-2 Meter vor einem Elefanten zu stehen, ohne Glasscheibe oder Gitter dazwischen, ist schon huch, da wird einem kurz einmal bewusst, wie groß die Viecher wirklich sind. Aber das war einfach unheimlich schön, die so nah zu erleben. Und das war für mich, glaube ich, echt der schönste Tag von diesen.
Und auch den ganzen Tag verbracht.
Ja.
Und habt ihr gemacht?
Wir sind quasi den Elefanten nachgegangen. Also die werden dort echt relativ frei und Anführungsstrichen gehalten. Wenn dann eben Gruppen zu Besuch kommen, werden sie schon dorthin geführt, wo wir eben waren, aber dann rennt er dort einfach herum und man geht ihnen halt nach und der Guide dort hat uns dann die Lebensgeschichten einfach von den Elefanten erzählt, wo sie die gerettet haben und was die halt vorher so mitmachen mussten.
So Zirkusse und sowas, oder?
Ja, das so Touristenritte und auch teilweise als Arbeitselefanten halt missbraucht und so.
Da haben wir auch echtes Auswildern nicht möglich, weil die einfach gingen nicht mehr, ne? Ja, das war schon toll.
Ja.
Wo war das?
Das war in Kambodscha.
Also ich stelle mir das irrsinnig cool. Also gerade nämlich auch so nah an einen Elefanten zu stehen.
Ja.
Das ist schon.
Das war schon richtig cool. Ja.
Die Guides schauen auch, dass man einen gewissen Respektabstand hat. Ja. Ich meine, die sind nicht aggressiv oder sonst irgendwas, aber der braucht dann unabsichtlich. Mhm. Ich meine, das
wenn der ist halt unabsichtlich auf die Zehen steigt.
Ja.
Eher unangenehm wahrscheinlich.
Ich war jetzt 3,5 Monate weg. Ich sag mal, also wie wir es ein bisschen vorbereitet haben, war so für mich die erste Frage, wie plant man sowas? Wie geht man das
lange
an? Das glaube ich.
Bei mir ist es die Sicht so der Planung. Im Endeffekt, gerade wenn man so lange unterwegs ist, lässt man sich sowieso prinzipiell viel offen.
Mhm.
Man sagt, hey, man hat die Chance einmal, dass man nicht sagen muss, ich fliege an dem Tag weiter und dann bin ich dort. Aber trotzdem gibt es da irgendwie, also gerade bei mir auch dieses, okay, was interessiert mich für Gegenden? Wo lohnt es sich hin? Dann hast du halt seinen groben Ablauf. Und ich glaube, ich habe damit angefangen, ich meine, ich bin ja ein bisschen extrem, glaube ich, 3/4 Jahr vorher.
Ja, kommt hin, glaube ich.
Und einfach so, okay, was gibt es alles und was könnte man machen? Und dann kommt man von 100. ins 1000. und
dann stellt man irgendwann fest, 3 Monate ist eigentlich nichts.
Ja.
Und eigentlich sieht man nicht einmal die Hälfte von dem, dem man anfangs dachte, dass sich das alles ausgehen wird.
Ja.
Genau, dann wird weggestrichen und dann während der Reise kommt man drauf, okay, das ist eigentlich immer noch zu viel. Aber ja.
Und warum war es gerade die Ecke?
Naja, einerseits natürlich kann man, glaube ich, schon sagen, dass es natürlich günstige Reiseländer sind, weil die Lebenserhaltungskosten in Südostasien tendenziell eher niedrig sind und man natürlich dann für sein Geld einfach mehr kriegt bzw. länger bleiben kann.
Außer in Hongkong wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ja, Hongkong ist natürlich die Ausnahme.
Ja. Und weil es schön warm ist.
Stimmt.
Weil ihr seid ja um die Weihnachtszeit wegfahren, oder?
Kurz vor Weihnachten.
Aber ich meine, man muss ja so manche Sachen muss man schon irgendwie planen. So zumindest die größeren Flüge, oder? Oder habt ihr das auch so on the go gemacht?
Na gut.
Eigentlich das meiste on the go.
Genau, es war der Hinflug war natürlich im Voraus, ne?
Klar, ja.
Klar, da wusste man auch genau, wann man wegfliegen will, schon 2 Monate vorher. Und die letzten 3 Rückflüge.
Also von Kuala Lumpur über den Oman dann. Nach Hause, das haben wir schon vorher bucht.
Und warum gerade Oman?
Unser erster gemeinsamer großer Urlaub war damals in Malaysia. Und da sind wir mit der Oman eher hingeflogen, weil es einfach das günstigste war. Und da war er am Flughafen kurz vorm Heulen, weil wir zwar quasi da waren, aber eigentlich nicht, weil wir halt nur am Flughafen waren. Und wie wir jetzt eben geschaut haben, und wie wir jetzt eben geschaut haben, wegen dann Heimflug von Kuala Lumpur, war wieder die Oman ja das billigste. Und da war von ihm die erste Meldung, aber diesmal bleiben wir dort. Ja, gut, wir bleiben dort. Und somit hat sich das dann irgendwie ergeben.
Ich war 2-mal im Oman.
Oh.
Echt? Wow,
cool.
Ja, aber jetzt klingt jetzt größer als es war. Weil einmal war ich von Dubai, kann man in den Oman fahren, in eine
Exklave,
eine Wüstenhalbinsel im Musandam. Und also es ist, aber das Witzige ist, wenn man nämlich aus Dubai kommt in den Oman, man merkt halt schon einen krassen Unterschied in der Kultur. Also in Musandam geht es, ist total witzig, da gibt es einen Hauptplatz und da gibt es halt ein Lokal. Also es gibt ein Lokal, zwei Hotels, ein billiges Hotel, ein teures Hotel. Das teure Hotel hat auch ein Restaurant, aber es gibt dieses Restaurant am Hauptplatz. Das ich wahnsinnig empfehlen kann, nicht fürs Essen, sondern deswegen, weil die haben, weil es natürlich keinen Alkohol gibt, in dem Lokal haben die, weil es draußen ist, haben die so irgendwie 1000 Früchte, man kann halt um 2 Euro sich einen halben Liter frischen Fruchtsaft bestellen und zusammenstellen. Wahnsinnig cool. Der Punkt ist nur, dass der Kellner mit Frauen nicht spricht.
Oh.
Was ich wahnsinnig lustig gefunden habe, weil der Bekannte von mir, der mit mir gefahren ist, nicht so sicher in Englisch war. Und ich war dann so, jetzt redst du. Weil Ich darf nicht. Ich darf schon, aber es ist halt schon witzig.
Hört halt keiner zu, ne?
Es ist halt komplett wurscht, was du da sagst. Es war irgendwie witzig, weil wir sind halt irgendwie gesessen am Abend und es war Anfang Jänner. Wir waren halt die einzigen Nicht-Omanis. Ja, plötzlich sitzt irgendwie, also da war ich als weiße Frau, war ich in Attraktion. Und es war schon schräg, wenn ich dann irgendwie 30 Männer einfach anschauen und anstarren. Das ist der Moment, wo man gerne das Kopftuch aufgibt und sich denkt, so, jetzt reicht's dann wieder. Wir sind ins Hotel zurück, mussten einen Fake-Ehering umhaben, weil wir sonst nicht das Zimmer hätten teilen dürfen.
Wow, also so krasse Erfahrungen wird im Roman gar nicht gemacht.
Ich glaube,
also,
das war, weil es ein günstiges Hotel war. Da war auch ein Schild mit, unverheiratete Frauen dürfen nach, weiß ich, 19 Uhr das Hotel nur nach Absprache mit dem Direktor irgendwie verlassen.
Wow.
Aber war ich schnell verheiratet, das ist ganz schnell gegangen. Und der Chef vom Hotel Humani ist dann auch gekommen, der hat auch nicht mit mir geredet. War mir aber wurscht, weil man dachte, bin Kunde, zuerst mal zu. Hat nicht funktioniert.
Aber also ich habe schon auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Männer, also gerade im Hotel oder so, waren sie zu mir gleichermaßen freundlich, ja, wie zum Christian. Aber gerade bei so Taxifahrern und so hat man schon, die lassen halt schon ein bisschen den Macho raushängen, so tendenziell. Aber abgesehen davon muss ich sagen, hätte ich jetzt, also die haben mit mir genauso eigentlich alle geredet und es war super unkompliziert. Ich habe mir das, muss ich zugeben, ärger vorgestellt. Also meiner, wie er das erste Mal gemeint hat, fahren wir doch in den Roman und dann, na super, dann rechts eine Woche herum, eingehüllt in die Burka wahrscheinlich, weil ich und alleine hinter ihm hinterher, drei Schritte dahinter oder so, keine Ahnung, ich war das super voreingenommen. Ja. Aber es ist eigentlich ein super modernes Land und
Voll. Die
sind total aufgeschlossen und es war
ich überhaupt glaube, es muss gar nicht was anderes ist, was in der Großstadt ist.
Ja,
im Gegensatz zu Musandam, wo 30 Grad wohnen gefühlt.
Ja.
Also, aber das war schon witzig dort. Also war schon was anderes.
Müssen wir holen.
Ja. Und sofort dabei.
Dachte ich mir.
Was sind so Dinge, die man kurz vor der Abreise, oder du hast vorher gesagt, ihr habt das ungefähr dreiviertel Jahr vorher geplant. Was sind so die Dinge, je näher es zur Reise kommt und dann denkt man sich, ah verdammt, das muss ich noch machen. Und daran habe ich nicht gedacht. Das sind so. Hast du solche Dinge gehabt?
Naja, ich bin ja prinzipiell ein relativ strukturierter Mensch, glaube ich, ziemlich. Also ich hatte schon sicher 2 Monate vor der Reise meine To-Do und To-Pack und To-Buy-Listen.
Das ist mir sehr sympathisch.
Hab alles brav abgehackelt, wenn es gekauft war und wieder abgehackelt, wenn es eingepackt war. Und
zu vergessen?
Nein.
Ich bin da eher der Chaot.
Hat aber auch funktioniert.
Also, was ist einpacken und so?
Abend vorher reicht, oder?
Ja. Ich sag mal, es gibt auch nicht wirklich was Kritisches, was man vergessen könnte.
Also wenn man Pass und die Kreditkarte mit hat.
Impfungen vorher alle erledigt. Mhm. Das ist auch was man vielleicht tun, vorher machen sollte. Mhm. Und sonst, was kann man groß vergessen?
Fährt man mit Bauchweh weg?
Ja.
So in Form von, ich weiß jetzt gar nicht, was mich erwartet und habe ich alles gemacht und oder gar nicht?
Gar nicht. Es ist alles war nur Vorfreude und hurra, endlich geht's los.
Angst vor Heimweh gehabt?
Ja. Also Heimweh?
Ja.
Angst vor Heimweh. Angst vor Heimweh hatte ich nicht. Interessanterweise habe ich am 24. dann zu Weihnachten mit meiner Mama telefoniert und da hat es mich kurz für so 10 Minuten ein bisschen.
Das ist verständlich.
Wir waren schon das zweite Mal jetzt zu Weihnachten nicht daheim und wenn wir das erste Mal nicht zu Hause waren, war es mir relativ wurscht, aber diesmal war es ein bisschen Mami.
Ja. Wie habt ihr dann Weihnachten gefeiert dort?
Naja, mit. Also in Taiwan lebt eine Freundin von uns, deswegen sind wir auch grundprinzipiell immer auch nach Taiwan gefahren.
Mit ihr haben sich aber dennoch.
Ja,
wenn man keine Freunde hat.
Freunde finden.
Und mit ihr haben wir dann auch Weihnachten verbracht, mit von uns importierten Weihnachtskeksen von meiner Mama gebacken und bestellter Pizza.
Nice.
Also gibt es in Taiwan eine Weihnachtstradition oder haben die es so amerikanisiert übernommen?
Nein, gar nicht. Das ist ja auch kein Feiertag. Also die Lise, unsere Freundin, war auch arbeiten und
ein
bisschen am Abend halt dann bei ihr in der Wohnung zusammengesessen.
Es gibt zwar einen Weihnachtsmarkt, der ist aber halt wirklich darauf abgezielt, Kommerz und Blödelei.
Okay.
Also er ist sehr interessant, wenn man dort ist, sollte man sich anschauen. Nicht das, was man erwartet von einem Weihnachtsmarkt. Mhm. Ist recht witzig, darf man nicht ernst nehmen. Sonst, es gibt auch ein paar Christen, also wir sind auch einigen begegnet, die mit Weihnachtskostümen auf der Straße gerannt sind und Weihnachtslieder gesungen haben auf Chinesisch.
Mhm. Wir haben auch in einer U-Bahn-Station einmal Stille Nacht gehört.
Ja.
Auch durch den Lautsprecher, das war ein bisschen komisch.
Ja.
Also Weihnachten im Warmen stelle ich mir komisch vor. Also so wie Opalmenbaum. Also schon irgendwie witzig, aber in Taiwan. War das komisch oder?
Gar nicht. Also
gar nicht.
Wie ist
absolut
das prinzipiell nicht mit der Eingewöhnungszeit? Also wenn ihr angekommen seid?
Ist recht praktisch. Also nachdem wir in Taiwan angefangen haben, Taiwan ist es jetzt nicht so heiß.
Mhm.
Also wir hatten echt Glück mit dem Wetter, weil es eigentlich glaube ich jeden Tag über 20 Grad hatte. Das heißt, Taiwan ist vom Klima her klar wärmer als bei uns, aber jetzt noch nicht diese sengende Hitze wie in Kambodscha oder Indonesien.
Ja. War ein guter Einstieg.
Ja,
war es irgendwann zu heiß?
Kuala Lumpur war grenzwertig.
Ja, schon.
Weil da eben auch noch die Großstadt dazukommt. Dort war es einige Tage schon sehr heiß.
Mhm. Sonst eigentlich?
Nö.
Aber es hat ja mögliche Hitze, nehme ich mal an.
Ja.
Weil sonst macht man nicht Südostasien wahrscheinlich.
Mhm. Man sieht das halt beim Podcast. Und ich habe es vorher schon gesagt, Bombenfarbe.
Ja.
Also. Naja, nach 3 Monaten.
Ja.
Kann man sich schwer dagegen
wehren. Ja, es ist sicher ganz schlimm.
Ja, ganz schlimm.
Ist es manchmal schwierig, dass man zu zweit ist, dass man kein anderes soziales Umfeld hat?
Na, das war was, worüber ich mir im Vorhinein schon ein bisschen Gedanken gemacht habe. Wie wird das sein, 3,5 Monate 24/7 aufeinander zu kleben? Wie lange wird es dauern, bis wir uns das erste Mal am Arsch gehen? Aber so richtig kam das eigentlich nicht.
Spannenderweise nicht.
Ja. Also, ich glaube, es wundert uns beide ein bisschen, dass es nie dazu gekommen ist. Man muss aber auch sagen, dass wir Anfang März, also wir sind Ende März jetzt zurückgekommen und Anfang März sind wir auf Bali aufgeschlagen und ein paar Tage später ist eine Freundin von mir dort zu uns gestoßen.
Okay.
Und dann waren wir zuerst ein paar Tage zu dritt und dann sind nur wir zwei Mädels zum Yoga machen nach Ubud gefahren und der Christian ist alleine zurückgeblieben.
Und hat gechillt. Und
das war vielleicht auch dann ein ganz gut, einmal ein paar Tage Abstand war. War jetzt nicht unbedingt furchtbar.
Aber selbst bis dahin, wir waren ja auch doch davor 2,5 Monate, wo man eigentlich nur den ganzen Tag miteinander verbracht hat.
Ja.
Aber ich glaube, dadurch, dass man eben immer wieder neue Eindrücke und immer wieder Neues erlebt, es ist einfach auch so viel zu verarbeiten da, dass man ist zwar gemeinsam unterwegs, aber die Konzentration liegt nicht unbedingt am Partner, sondern einfach an dem, was man erlebt. Und das hilft. Also wenn wir 2,5 Monate in der Wohnung eingesperrt, das wäre ein Problem.
Ja, definitiv.
Aber ich denke mal, halt, wenn du halt zu Hause bist oder in Wien bist, da hast du halt, ich meine, da hat jeder seine Hobbys und hat Freunde oder macht andere Dinge. Weil da muss man sich halt nicht immer so aufeinander abstimmen. Aber wenn man 3,5 Monate unterwegs ist, dann muss man halt schon irgendwie einen gleichen Plan haben.
Gut, den hatten wir eigentlich von Anfang an. Also wir haben schon gemeinsam eben uns überlegt, wo wollen wir hin, warum wollen wir da hin, was wollen wir da machen. Und wenn es wirklich mal so war, gerade in Shenzhen zum Beispiel, wollte Christian da ein bisschen herumrennen bei diesem Technikmarkt, was mich jetzt nicht so sonderlich interessiert. Gut, dann war da das nächste beste Einkaufszentrum. Ja, tschüss, wir sehen uns in 2-3 Stunden wieder. Okay. Ruf an, wenn du fertig bist. Also man muss ja dann jetzt nicht auf Zwang aufeinander kleben.
Ja.
Man kann ja dann auch einmal ein bisschen...
Machen wir auch nicht, weil ja, was interessiert mich, was im Kosmetikgeschäft für Dinge gibt. Also okay, ich biete mal ab und ja...
Und warum warst du nicht mit Yoga machen?
Kein Interesse. Also ich sag mal so, Shenzhen kam von mir und Bali dann eher von dir.
Ja, kann man so sagen.
Ja, aber selbst dort kann man sich die Zeit vertreiben. Also selbst Shenzhen war für dich, glaube ich, kein Problem.
Nein, gar nicht. Also, es war überraschend cool sogar.
Es ist immer schwierig vor, wenn es dann so ist, dass man sagt, okay, also du willst nach Bali und du willst lieber nach Shenzhen. Und man sagt, okay, ich fahre halt mit und da muss man schon, also einen Tagesablauf finden, der passt.
Ja.
Oder ist der Tagesablauf einfach Urlaub und schauen mal, was kommt und...
Also teilweise war schon ein, ja, gehen wir mal auf einen Kaffee und dann schauen wir mal weiter.
Mhm.
Viel geplant vor Ort.
Also meistens haben wir uns in der Früh überlegt, okay, so, was machen wir heute eigentlich? Schauen wir mal.
Versucht man einen Tagesrhythmus hinzukriegen, dass man sagt, okay, man steht dann doch auf oder ist es einfach so...
Also Wecker gestellt haben wir uns nur, wenn jetzt irgendwie ein Flug oder Zug, Bus, sonst irgendwas angestanden ist, aber sonst fällt man meistens eh am Abend todmüde ins Bett, weil man ja wirklich viel unterwegs ist, viel erlebt, auch viel zu Fuß herumlatscht und dann echt meistens um 10, spätestens um 11 ist eh
vorbei.
Error.
Die Tage waren
und dann
recht
wird man in der Früh wieder relativ bald von seiner Mutter.
Aber was hast du jetzt in Bali gemacht, wie die Gudrun auf Yoga war?
Gearbeitet.
Echt jetzt?
Ja.
Warum? Du hast Urlaub.
Komplettes Kontrast zu Yoga.
Komplett.
Und ich habe das vor, bist du dann am Strand auf einer Hütte, in einer Hütte gesessen mit deinem Laptop und hast gearbeitet.
Also eigentlich war es der Bungalow und daneben im Pool, aber...
Aber fast war man.
Kommt man dann schwer wieder in den Alltagstagesrhythmus rein, wenn man zurückkommt? Also wenn man 3,5 Monate mit, also ohne Wecker in den Tag hinein, schauen wir mal, was wir machen und dann fängt quasi wieder der Ernst des Lebens unter Anführungszeichen an.
Ja, schwer. Ich nehme es hin, sagen wir mal so. Also, ich meine, ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag. Wir sind jetzt, dazwischen waren wir 6 Tage schon daheim, so zum Eingewöhnen mal in die Stadt und so. Es ist sicher ein bisschen die Wehmut noch da. So.
Fernweh?
Ja.
Definitiv. Also mehr noch als vor der Reise.
Ja.
Und einfach, es ist ein, du hast gewusst, beim Urlaub, egal wo du warst und was du tust, ich gehe heute hier raus, aus dem Hotel, aus dem Hostel, wo auch immer, und es wird irgendwas passieren, es sind andere Kulturen, mit denen ich jetzt nicht rechne.
Ja.
Und jeder Tag war was Neues. Selbst wir haben ein paar Tage eingebaut, teilweise, wo wir einfach wirklich gesagt haben, okay, wir machen nichts, wir wollen einfach nur mal runterkommen wieder, weil irgendwie Eindrücke verarbeiten, es wird dann irgendwann zu viel. Und selbst in diesen Tagen erlebst du aber was, einfach weil du bist in einer fremden Kultur, in einer fremden Stadt, da tut sich immer wieder irgendwas. Du lernst irgendwelche Leute kennen.
Oder stehst betend im Supermarkt bei den Zahnbürsten.
Genau. Und so.
Okay.
Ja.
Ja. Auch das passiert.
Auch das passiert.
Warum betet man vor Zahnbürsten?
Wir wurden zweimal in Nord-Sulawesi von Einheimischen angesprochen. Zuerst mal mit so, das ist typischer, ja, wo wir hier sind und warum wir da sind und was wir machen. Und wir waren da doch, also jetzt die Attraktion waren wir jetzt nicht, aber man hat schon gemerkt, es verirren sich jetzt nicht so viele westliche Touristen dorthin. Man wird auch echt oft angesprochen mit, can we take a selfie, can we take a photo? Deswegen haben wir uns zuerst nicht viel dabei gedacht, wie die uns angesprochen haben. Und irgendwann kam dann die vielleicht ein bisschen merkwürdige Frage, do you celebrate Christmas in your country? Ja.
Klar doch.
Ja, und irgendwie hat sich dann herausgestellt, das waren halt Christen, die sich gefreut haben, dass da andere Christen waren. Und die haben dann gemeint, sie müssen jetzt mit und für uns beten. Und das war einmal vor einem Einkaufszentrum und das zweite Mal im Supermarkt im Zahnbürstenregal.
Das war eine geile Geschichte.
Weil man halt dann auch nicht unhöflich sein will, dann betet man halt mit, ne? Ja, genau. Macht man halt, ne?
Und das waren auch wirklich immer, sie haben wirklich für uns gebetet, für die Reise, für irgendwelche Wege zur Immigrationsbehörde oder sonst, also wirklich für uns auch.
Aber das wird da in Österreich halt auch nicht passieren.
Nein. Definitiv nicht.
Die Leute, die wir kennengelernt haben, gerade in Indonesien, ganz anderes Level.
Das sind die freundlichsten Menschen ever, einfach. Es ist unfassbar. So hilfsbereit und so freundlich einfach.
Und selbst die was verkaufen wollen, verkaufen dir was, weil sie es eigentlich gut mit dir meinen. Also in Indonesien, wir waren echt von der Freundlichkeit echt geplättet. Und man wird auch nicht übers Ohr gehauen. Ich meine, viele hätten die Möglichkeit, hey, das ist jetzt der westliche Tourist, der hat die Kohle und den kann ich jetzt das Geld abknüpfen. Wäre auch verständlich irgendwo, sage ich fast. Ja. Also von dem, was wir auch gewohnt sind von anderen Reisen, gerade im näheren europäischen Raum. Ist uns kein einziges Mal passiert, wir haben es teilweise schon herausgefordert.
Okay,
mit dem Tuk-Tuk-Fahrer, der uns das und das anbietet, mit dem machen wir uns jetzt vorher keinen Preis aus. Dann schauen wir mal, was passiert.
Nichts. Passiert nichts.
Passiert nichts.
Wahnsinn.
Also,
das sieht man eigentlich, wie verdorben wir schon sind, oder?
Ja. Ja.
Dass man gar nicht mehr glaubt daran, dass Menschen irgendwie ehrlich
einfach
sind.
Und einfach nur freundlich sein wollen und helfen wollen.
Ja.
Und man wird auch oft eben einfach nur angequatscht, weil die Leute neugierig sind. Wenn man bei uns sich denkt, was will denn der jetzt von mir? Nee, der will einfach nur quatschen.
Der will nur wissen, wo kommst du her, warum bist du da, was schaust du an, was hast du gesehen. Ja.
Das heißt, der Kulturschock ist dann fast größer, wenn man zurückkommt.
Ja.
Ja, wobei wir positiv überrascht waren. Wir haben eigentlich bei allen Leuten, die wir so auf der Reise kennengelernt haben, immer so ein bisschen erzählt, ja, dass halt Österreich im Allgemeinen und überhaupt der Wiener schlechthin ja eher Grantlert ist.
Ja.
Und zum echten Wiener Kaffeehaus gehört der grantige Kellner.
Mhm.
Ja, wir sind am Mittwoch zurückgekommen. Am Donnerstag waren wir in einem Wiener Kaffeehaus, um uns unsere Portion grantiger Kellner abzuholen. Und wurden ein bisschen enttäuscht, weil der Kellner war super freundlich.
Und beim Spar waren alle super freundlich. Von
ja,
da wolltest du das Brot probieren und Ding. Und,
ja, vielleicht hat sie das selber noch so drinnen gehabt, dieses freundliche, offene.
Die vielleicht strahlen wir das gerade so aus,
dass es deswegen zurückkommt. Aber ich finde, also das Schlimmste finde ich immer, also ich merke es, wenn ich in England bin, das Allerschlimmste ist der Moment, wenn man es geht, kommt für den Flug nach Wien.
Ja, wo man genau weiß, wo die Wiener sitzen.
Ja.
Oh ja.
Weil dann alle irgendwie so super gescheit sind und man sich irgendwie so peripher irgendwie so Geschichten anhören muss und denkt sich, boah, ich will das eigentlich gar nicht verstehen.
Das wäre so schön, wenn ich das nicht verstehen würde.
Ja.
Ja. Warum muss ich das verstehen? Gott.
Aber das ist für mich immer so der erste Heimkommenschock.
Ja.
Aber habt ihr euch sowas von der, ich meine nicht, dass ich jetzt voll unfreundlich werde, aber so soll das jetzt nicht klingen. Aber habt ihr euch da was mitgenommen von der Mentalität?
Wir hoffen es mal stark.
Ja, ich hoffe es auch.
Also ich meine, ich muss sagen, okay, die natürliche Vorsicht muss man bei uns doch weiterhin walten lassen. Aber hoffentlich. Wäre schön.
Ja, wäre sehr schön.
Habt ihr sonst was mitgenommen? Also so Muscheln oder Steine oder... Weil meine Mama zum Beispiel, die nimmt von überall, wo sie hinfährt, nimmt sie Steine mit. Also sie hat zum Beispiel einen Pflasterstein vom Kolosseum und also bei jeder Sehenswürdigkeit, wo sie ist, hat sie ihre Steine auf, also das ist vom Kolosseum, das ist von dort, das ist von da. Hat so ihre gesamte Steinsammlung.
Ich habe mir einen Namaste-Ring aus Bali mitgenommen. Das ist so mein schönstes Andenken. Und ein Elefantenarmband natürlich, wegen meinen Elefanten.
Aber ist es nicht so, jedes Mal, wenn man von einem Ort wegfährt, das Gefühl so, ich muss irgendwas mitnehmen, vielleicht weiß nicht, ob ich da nochmal herkomme.
Ich meine, das klingt jetzt vielleicht Klischee, aber das Wichtigste hast du eh schon mit. Weil du hast die ganzen Erfahrungen und Eindrücke.
Die Erinnerung habe ich eh mit.
Und du bist einfach, ist mal so, wenn man jetzt, keine Ahnung, aus Griechenland irgendwo ist, okay, ist sicher anders, aber nachdem das dort doch so von der Kultur und vom angefangen vom Verkehr über alles doch anders ist, hast du so viel Eindruck, ja, was mache ich jetzt mit dem Souvenir noch? Ne?
Ja, ich nehme total viel Essen von überall mit.
Das kam bei uns dann erst auf Bali. Das Problem ist auch, man ist halt länger unterwegs.
Ja.
Und man kann nicht, also es gibt dann teilweise schon Dinge, die man vielleicht mitnehmen würde, gerne, aber das geht halt einfach nicht. Also, weil
also wir haben ja auch das Abenteuer gewagt, wir sind ja in Shenzhen auf die Post gegangen, haben ein Paket nach Hause geschickt, auf das wir, by the way, immer noch warten, wir hoffen das Beste. Da sind schon auch ein paar Mitbringsel, die sich dann schon angehäuft haben,
sind
da halt drin, deswegen wäre es blöd, wenn die Schachtel nicht ankommt. Aber ja, sonst haben wir im die meisten Sachen dann auch gar nicht drüber nachgedacht, irgendwas mitzunehmen, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass ich das da jetzt noch 2 Monate mit mir rumschleppe. Also
bleibt aber ist das so 3 Monate aus dem Koffer oder Rucksack wahrscheinlich oder wie auch immer zu leben?
Super.
Herrlich. Echt. Weil man muss sich halt echt keine Gedanken machen, was ziehe ich heute an, weil du hast irgendwie 3 Hosen, 5 Tanktops und 5 T-Shirts und 3 Paar Schuhe. Das ist deine Auswahl.
Und die 3 Paar Schuhe sind ein zugemachtes, einmal Flipflops, einmal Sandalen. Es ist wurscht.
Außerdem, es ist so wurscht, wie du ausschaust. Das war so herrlich. Einfach 3 Monate lang, ist scheißegal, interessiert mich nicht. Herrlich.
Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Du?
Na, ich glaube dann eher, also wenn ich nach Hause kommen würde ich dann vor meinem Kasten stehen, wo halt das restliche Quant drin ist, mir denken, so abgegangen ist mir nicht, könnte ich genauso gut weggeben.
Ja.
Ist so.
Ja.
Mit dem Hintergedanken natürlich schon, wenn man es zugeben muss. Richtig. Ja, also... Durch die klimatischen Geschichten, aber sonst, du stehst wieder, okay, was mache ich mit dem ganzen Zeug da? Wozu brauche ich das?
Ja, eine Freundin von mir, die hat als Lehrerin in Dubai gearbeitet und war dann im Sommer immer in Österreich. Erstens, weil es dort wahnsinnig heiß ist und USA. Und zweitens, weil sie halt Schule, Ferien gehabt hat. Und es ist jedes Jahr passiert, dass sie hergekommen ist und so, Entschuldigung, aber hast du Socken? Weil sie hat kein einziges Paar Socken besessen. Man braucht man halt nicht dort.
Gut, wir hatten Socken gerade mit für irgendwelche Wanderungen oder sowas. Also
wir haben halt wirklich gesagt, wir müssen geschlossene Schuhe anhaben, weil wir den ganzen Tag durch den Dschungel latschen, dann ist vielleicht irgendwie gescheiter.
Flipflops wahrscheinlich nicht so.
Habt ihr Schlangen gesehen?
Eine
auf Bali direkt vor unserem Haus.
Boah. Du wolltest hinfahren.
Ja, jetzt nicht mehr.
Also, wobei die war im Vergleich, hat uns die ziemlich kalt gelassen. Ja. Die Tarantel, die wir im Urwald gesehen haben, waren nicht so prickelnd. Also auf die hätte ich verzichten können. Aber der Guide war der Meinung, er muss sie uns unbedingt zeigen.
Wir hätten sie ohne ihn auch nicht gemerkt. Also wir wären einfach daran vorbeigegangen.
Okay.
Was waren so die Plätze oder die Eindrücke, die dich am meisten überrascht haben? Und was war was, wo ihr gedacht habt, so, oh ja, darauf freue ich mich. Und das war dann im Endeffekt doch nicht so toll.
U-Boot hat wirklich ein bisschen mein Herz gestohlen. Ich habe auch schon für mich definitiv beschlossen, ich muss da irgendwann einmal allein hinfahren. Weil das, glaube ich, was ist, was allein noch einmal irgendwie anders ist. Weil es, glaube ich, gerade wenn man dorthin fährt und sagt, ich will viel meditieren und Yoga machen und mich mit mir selbst beschäftigen, ist es schwierig, wenn man nicht allein ist.
Ja, stimmt.
Weil man natürlich dann Zeit mit dem anderen, in dem Fall war es halt nicht der Christian, sondern eine Freundin von mir und es war super schön, dass sie da war und wir haben eine tolle Zeit dort gehabt. Aber ich glaube, allein wäre das noch einmal anders irgendwie. Aber das war eben so, auf das habe ich mich gefreut und das war dann aber auch genauso cool, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe.
Was war enttäuschend? Oder nicht enttäuschend in Form von, sondern was war nicht so beeindruckend wie, oder nicht so, so toll,
wie man sich vorgestellt hat.
Für mich war Hongkong ein bisschen nicht ganz so toll, wie ich vielleicht gedacht habe, dass es wird, weil es mich ein bisschen erschlagen hat. Es war auch wirklich mit Abstand die größte Stadt, in der ich je war und es war wirklich, oh Gott, ist das groß und viel und laut und hoch und nur. Wobei man da dazu sagen muss, dass ich ja das unsagbare Glück hatte, 10 Tage mit Dengue-Fieber im Krankenhaus zu liegen in Kambodscha. Und das war dann, ich bin aus dem Krankenhaus gekommen und 4 Tage später sind wir dann nach Hongkong geflogen und ich war echt noch nicht ganz auf der Höhe. Und vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach körperlich wirklich noch nicht ganz fit war und deswegen das für mich alles ein bisschen
das mit der Krankheit, das hat echt schlimm geklungen. Das war
auch nicht so empfehlenswert. Also,
aber das Spital war gut, oder?
Das Spital war super. Also da kann man echt nichts sagen. Das war ein Top-Krankenhaus. War auch eine Privatklinik, die Gott sei Dank die Versicherung übernommen hat.
Und das ist der Moment, wo es einem schlecht geht, wo man sich denkt, boah, ich wäre jetzt schon gern zu Hause?
Nein, das habe ich eigentlich so, also dass ich mir gesagt habe, ich wäre gern zu Hause, das nicht. Für mich war eigentlich am schlimmsten, dass ich befürchtet habe, dass wir die Reise abbrechen müssen, weil ich davor im Vorfeld gehört habe, wenn man einmal Dengue-Fieber hatte, wenn man es das zweite Mal kriegt, stirbt man quasi. Und dann war das für mich so scheiße, das heißt, wir müssen jetzt heimfliegen, wenn ich jetzt nochmal erwischt. Das haben mir dann aber mehrere Ärzte dort gesagt, dass dem nicht so ist und dass wir die Reise rückfortsetzen können. Und dann war es eigentlich mehr so ein, ja, ist halt Arsch.
Aussitzen.
ja, aussitzen und das Beste hoffen, dass bald vorbei ist. Aber lustig ist das definitiv nicht.
Und was war das Überraschendste, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast, wo du jetzt sagst, dass du dich nicht glaubst, dass das so toll ist? Oder?
Shenzhen eigentlich.
Weil?
Ich da auch etwas voreingenommen war und mir dachte, China, ne? Nein, weiß ich nicht. Aber das ist eine topmoderne Stadt, die zwar noch größer ist eigentlich als Hongkong, aber bei weitem nicht so erdrückend irgendwie.
Vielleicht nicht so auf kleinem Raum, oder?
Ja, viel, viel luftiger gebaut irgendwie. Und ja, also voll sauber, topmodern. Alle Busse sind elektronisch betrieben, die Taxis sind nur E-Autos. Dementsprechend ist es viel ruhiger als zum Beispiel in Hongkong. Ja, da war ich echt überrascht. Also mit dem habe ich nicht gerechnet, dass ich die Stadt so cool finden werde.
Und bei dir?
Das erste Geschichte war nochmal...
Wo du ein bisschen enttäuscht warst, wo du sagst, okay, da hätte ich mal mehr erwartet davon. Oder da habe ich mich super gefreut drauf und das war so, yeah.
Gab es da bei dir überhaupt irgendwas?
Ja, wenn es nicht gegeben war, umso schwer. Besser.
Also, ich meine, ich habe... Was hatte ich für Erwartungen? Die Frage ist schon spannend. Da war der Vorteil, ich hatte keine großen Erwartungen an Bali. Somit... Weil ich wusste, okay, Tourismus und so ist da halt viel, deshalb... War jetzt die Enttäuschung auch nicht da, dass man gesagt hat, oh Gott, was machen die ganzen Leute da? Wusste ich schon vorher. Mhm. Also somit hat mich eigentlich da jetzt nichts wirklich irgendwie enttäuscht oder so.
Aber sofort, was ich von dir so mitbekommen auf Facebook, warst du, glaube ich, sehr positiv überrascht von Hongkong.
Also Hongkong war cool. Ich habe mich jetzt nicht, also vom positiv überrascht wäre eher Indonesien gewesen. Hongkong war einfach so, Alter, wie geil ist das denn? Also,
okay.
Irre. Also vom Großstadt auf... Ja, Metropolis und Steroids oder irgend sowas. Also cool. Also, ich meine, ich könnte mir nicht vorstellen, dort zu wohnen. Aber das zu besuchen und wie es da abgeht, das ist schon was ganz Eigenes.
Und was war so das Überraschendste für dich? Also positiv jetzt.
Positiv eigentlich komplett Indonesien, Klammer Bali.
Man merkt, er ist kein sonderlich großer Fan von Bali.
Die Liebe ist da woanders.
Ja, definitiv. Ich glaube, da spielen halt auch viel die Menschen eine Rolle. Ich meine, es ist ja oft so, wenn man irgendwo hinfährt, wo jetzt nicht viel Tourismus ist und wo jetzt auch unser Wohlstand, unser westlicher, nicht so ausgeprägt ist, dass Menschen oft viel zugänglicher sind. Ja, hatte ich auch schon woanders, aber dort war es halt nochmal dieses Quäntchen mehr. Und dazu noch die Natur, die Strände, die Unberührtheit, die Unverdorbenheit. Indonesien steht für mich jetzt auf der Liste der Länder, wo ich wieder hin will, ganz oben.
Aber wie ist es auf die Idee gekommen, dorthin zu fahren, wenn es eben nicht touristisch ist? Weil dann findet man es wahrscheinlich auch nicht zum Reiseführer. Oder wie kommt man, sagt man dann so, na, dort fahre ich jetzt mal hin, weil da fährt sonst keiner hin.
Ja, das Ding war eigentlich...
Dort fahren wir hin, weil da fährt sonst keiner hin.
Okay.
Genau deswegen.
Also zum Beispiel, angefangen hat es eigentlich mit Sulawesi. Also das ist die 11. größte Insel der Welt. Mhm. Kennen relativ wenig aber auch. Und das war irgendwie so, okay, da ist der Plan von Indonesien. Das war irgendwie so, okay, Indonesien, einfach... weil es da ist. Und dann, was machen wir in Indonesien? Und ich habe mir auf die Karte angesehen und habe gesagt, okay, diese Insel schaut von der Form her sehr anders aus, irgendwie wie ein kleines Monster.
Okay.
Fahren wir da hin.
Die nehmen wir.
Ja. Und dann hat man sich einfach gefragt, was gibt es denn da eigentlich? Also das war eigentlich so dieser Ansatz, warum
bis Sulawesi. Ist dann auch nicht auch schwierig, wenn es nicht so touristisch ist, wie man tut mit Transport, mit Sprache, mit Hotel, mit Essen, halt all diese Sachen, die wir halt erst im Tourismus doch dann, also ich zumindest sehr schätze, wie tut man dann dort, wo es vielleicht nicht so leicht ist?
Es war relativ easy trotzdem, ja. Also okay. Mit Englisch kommt man dann doch irgendwie durch. Klar, also man jetzt großartige Diskussionen führt man damit niemandem auf Englisch, aber für das, was wir gebraucht haben,
diskutiert.
Nicht so, aber für das, was man braucht mit irgendwie eben Busverbindungen oder wie komme ich von A nach B oder... wie komme ich zum Hotel? Also solche Dinge war ohne Probleme auf Englisch, alles easy.
Okay.
Also Hotels haben wir hauptsächlich über Agoda einfach über die App gebucht. Mhm. Das war auch relativ easy.
Ich muss sagen, also das war eigentlich der Eindruck von Anfang eben so, hey, lustige Insel, die nehmen wir. Ich meine, auf der Insel gibt es zum Beispiel Makassar, die größte Stadt auf der Insel, die hat 2 Millionen Einwohner.
Doch Wien.
Ja.
Oder ne? Waren ein plötzlich 800.000.
Ich habe keine Fall Ahnung mehr. Aber wir haben wirklich große, ja, große Stadt mit,
genau, die zweitgrößte ist Manado mit 200.000. Wusste man halt vorher nicht, weil schaut halt nur lustig aus. Und ist einmal überall, und wir waren dann auch auf den Kai-Inseln, die sind ziemlich weit im Osten von Indonesien, also weiter weg von Sulawesi auch schon. Dort gibt es, die größte Stadt hat, glaube ich, 30.000, irgend sowas. Und selbst dort kommt es mit Englisch weiter.
Okay.
Also, und ja, mit Händen und Füßen, und eben durch die Menschen ist das alles relativ einfach. Und dort haben wir uns sogar Scooter ausgeborgt von dort, wo wir gewohnt haben. Ich meine, das hat dann der Nachbarin gekommen, hat ihren hergestellt und der der Bungalow vermietet hat, hat seinem hergegeben und mit denen ist man dann herumgefahren. Ne?
Cool. Mhm. Wird man irgendwann reisemüde? Irgendwann von dem, also ich meine jetzt von, nämlich von den tatsächlichen Reisen, also auf Flughäfen sein, herumsitzen und warten.
Also Weiterreisetage waren eigentlich die mühsamen. Das ist das, was das Einzige, was mir immer so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, wieder diesen Rucksack wieder packen und wieder schultern und herumlatschen mit 14 Kilo im Rücken und.
Und warten. Also warten. Ich find, beim Reisen finde ich ja warten irgendwie so wahnsinnig mühsam.
Ja.
Ja.
Also gerade der Flug von Shenzhen nach Indonesien, da sind wir irgendwie abends um 7 oder so von Shenzhen weggeflogen, waren um kurz vor Mitternacht in Jakarta und hatten dann, glaube ich, 5 Stunden oder so Aufenthalt, genau über Nacht.
Ja, super.
Und wenn du da halt irgendwie um 3 in der Früh im Flughafen herumlungerst und todmüde und einfach nur wartest, dass dieses blöde Flugzeug endlich dann irgendwann einmal losstartet, das ist halt ein bisschen zart. Aber ja, am Ende des Tages gehört es halt dazu.
Und ja.
Weil die Reisezeit selbst, also wenn sich das Vehikel bewegt,
mhm, dann geht's.
Das kann vielleicht unbequem sein. Das kann möglich sein, aber es tut sich was.
Ja, es war auch teilweise dann einfach auch spannend,
ja,
mit dem Zug durch Kambodscha zu fahren und aus dem Zug den Sonnenuntergang zu beobachten und so.
Ja, das glaube ich, ja.
Oder mit der Fähre über Nacht irgendwo in Indonesien unterwegs zu sein, aber da tut sich was. Da, im Gegensatz zu, du sitzt irgendwo und wartest, dass es das vergeht, dass endlich was passiert. Ne?
Und trinkst irgendwie einen dritten Kaffee, brauchst die ziemlich genau, schick. Ja. Und, ja.
Oder schläfst dann irgendwann halb auf den Rucksäcken liegend ein. Da gibt es auch ganz tolle Fotos von mir.
Das glaube ich.
Was war das Erste, was ihr gemacht habt, wie ihr wieder nach Hause gekommen seid?
Ich habe eine Runde geheult.
Stimmt.
Ja, und dann haben wir mal Rucksäcke ausgeräumt, eigentlich ziemlich bald.
Wäsche gewaschen oder so.
Na, Wäsche waschen wir erst am nächsten Tag.
Aber es war jetzt nicht, ich meine, man kann nicht sagen, dass es jetzt eine depressive Stimmung war, aber es ist dann doch irgendwo, man fügt sich seinem Schicksal. Also... Ich weiß gar nicht, ich meine, wir sind in der Früh angekommen in Wien, also wir hatten den ganzen Tag.
Aber hat man nicht so irgendwie so, wenn man rauskommt, dass er gerade in Wien Schwäche hat, wo der spart, denkt man sich, na, jetzt pfeife ich meine liebe Kässemmel rein und sage, grüß Gott, ich bin wieder da.
Wir haben eigentlich wirklich lang darüber geredet, dass das das Erste sein wird, was wir tun werden, dass wir sofort eine liebe Kässemmel holen. Die haben wir bis jetzt nicht gegessen.
Ja.
Aber sonstig, also wir haben schon Apfelstrudel gegessen.
Schnitzel.
Ja.
Schnitzel.
Also die Kulinarik von daheim, es schmeckt halt auch am besten da.
Ja.
Ja, also das ist das Lustige, also zum Beispiel, wenn man länger weg ist, finde ich, also man kriegt dann die komischsten Erinnerungen irgendwie und denkt sich, so jetzt ein dunkles Brot wäre schon irgendwie fein oder...
Also das sind echt die zwei Dinge, es gibt zwei Dinge, die mir auf der ganzen Reise gefehlt haben und das war gescheites dunkles Brot und ordentliches Klopapier. Weil dieses einlagige Fetzerlzeug in Asien ist ein besserer Scherz. Also.
Das glaube ich.
Vor allem ist das halt mit der Verdauung in Asien dann auch manchmal ein bisschen und wenn es dann nur so halbseidernes Klopapier gibt, ist es immer ein bisschen anstrengend.
Spannend, ja.
Was ist das nächste Ziel? Wo wollt ihr das nächste hin?
Und wieder so lange, oder?
Naja, so lange wird es jetzt wahrscheinlich erstmal nicht spielen.
Genau, jetzt ist mal gespart. Also, wir haben schon vor, dass wir wieder so lange unterwegs sind. Also eigentlich haben wir vor, dass das dann noch länger wird.
Dazu muss ich natürlich aber auch einen Job finden, wo das dann möglich sein wird, weil ich kann nicht alle paar Jahre mit dem Job hinschmeißen und dann ein paar Monate fortfahren. Das finde ich schwierig.
Aber wie hast du es eigentlich gemacht? War die Entscheidung, was war zuerst? Der Job, der nicht gepasst hat? Oder die Entscheidung, auf eine Reise zu machen und dafür den Job zu kündigen?
Nein, zuerst hat der Job schon nicht gepasst.
Okay.
Und dann ist irgendwie dieser Plan mit der Reise entstanden und ich gesagt, okay, dann drücke ich es jetzt noch so lange durch quasi und mache dann den Clean Slate.
Und wie war es bei dir? Ich meine, 3,5 Monate weg sind ist halt auch nicht so, ne, oder?
Ja gut, da gab es einige Gespräche im Büro. Also mal das prinzipielle Okay eingeholt. Mhm. Das ging aber relativ schnell. Ich habe da halt das Glück, dass ich wirklich in einer tollen Firma arbeite, wo eigentlich dann auch das Ding war, okay, wir schauen, dass wir das ermöglichen. Dann war eigentlich nur noch die Frage, okay, herumrechnen, wie machen wir es am besten?
Mhm.
Wie steigen wir alle am besten raus? Ja, gib halt deine Projekte ab. Und das war eigentlich da auch wirklich viel Unterstützung von der Firma erfahren.
Mhm.
Also
da
muss ich sagen, ich will mit meinem Job auch und mit der Firma, in der ich arbeite.
Aber die nächste ist schon in Planung, die nächste Reise. Was man da so durchhört zwischen den Zeilen.
Also, es gibt etwas, wo wir...
Wo eine Hälfte von uns mehr hin will als die andere.
Genau. Und die Zwali. Ich hätte jetzt gewettet, so entweder so Vietnam oder Thailand oder sowas.
Nein, ganz andere Richtung.
Ganz andere Richtung.
Eigentlich schon, wir kennen uns jetzt seit über 8 Jahren und seit wir uns kennen, rede ich davon. Der Christian war schon einige Male in den USA und ich noch nie. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo auf Urlaub waren, war danach dann dieses, aber die nächste große Reise geht nach Amerika.
Mhm. Wobei ich aber sagen würde, also ich also nach 2 Wochen habe ich dann immer die Schnauze voll. Nein, ich meine, es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll, aber was schon ein Unterschied, also finde ich, in Nordamerika ist, dass einem irgendwann die Kultur und die Geschichte abgeht.
Vor allem ist das schon ein ziemliches Kontrastprogramm zu dem, was ihr jetzt gemacht habt, oder?
Ja, ja klar. Das bestimmt. Also es wird auch keine so lange Reise werden, bei Gott nicht.
Nein,
also,
das wird ein normaler 3 Wochen Urlaub werden.
Ja.
Weil, also das ist, also ich war im September 2 Wochen in New York, toll, und man kann Dinge tun, aber irgendwann ist der Punkt, ich mag jetzt nicht in ein Museum gehen und ich habe jetzt genug Häuser angeschaut.
Ja.
Da ist aber dann auch schon bald wieder aus. Ich meine, da kann ich mich mit der Küche beschäftigen und das ist super. Das ist wirklich toll. Also ja, man kann sich mit anderer Kultur beschäftigen, aber diesen Urlaub, den wir kennen, wo du viel mit Geschichte zu tun hast, hast du dort halt weniger. Ich meine, man hat es ein bisschen mit der amerikanischen Geschichte, die halt wir auch nicht kennen in Wahrheit, muss ich sagen. Also in der Breite, wie du das machen kannst. Aber gerade Westküste, also nach 2 Wochen, da muss ich schon, es war toll, super, ich komme gern wieder, aber jetzt reicht es nochmal.
Bin gespannt, wie es ich dann sehen werde, wenn es dann so wird. Es wird auch noch ein bisschen dauern, wir haben das so für in ungefähr 1,5 Jahren erst am Plan. Also
genau, aber es wird dann auch kommt auf jeden Fall.
Wird dann quasi auch ein bisschen ein Geschenk für meine kleine Schwester, die jetzt nächstes Jahr dann maturiert und dann gesagt, passt, als cool. Matura-Geschenk kriegt sie dann, dass wir sie mitnehmen.
Cool.
Darauf folgt dann sicher.
Also die nächste, wenn wir sowas, was wir hoffen, wieder machen über längere Zeit, dann wird es sicher wieder irgendwas in Richtung Asien.
Ja.
Das bestimmt.
Definitiv. Also
und Südamerika wäre nichts vielleicht?
Seltsamerweise reizt uns überhaupt nicht.
Nicht so. Also aber vielleicht kommt es noch, wenn wir irgendwann Asien komplett abgeklappert haben.
Nur haben wir jetzt auch gesehen, wir haben daheim so eine Landkarte zum Freirubbeln. Wir waren jetzt 3,5 Monate unterwegs, haben gerubbelt und das Ding sieht fast so aus wie vorher. Also es ist erschreckend, wie riesig dieser Planet ist.
Ja.
Und selbst wenn man jetzt nur Indonesien hernimmt, ein Land daraus. Ich meine, schwierig auch mit den Inseln und so, aber trotzdem, da ist...
Da gibt es noch so viel zu sehen, es ist unfassbar.
Ja, ich glaube, Asien wird uns noch länger
begleiten.
Ja. Jo. Und auch wenn ich jetzt sage, okay, Tourismus steigt überall und so, aber selbst dort gibt es eben noch so viele Flecken, da habe ich jetzt auch schon kurz nach der Heimkunft wieder gesagt, okay, wo könnte man das nächste Mal hinfahren? Wo einfach, also da ist auch das Ziel dann, dass man einige Sachen machen, wo einfach keine Flughäfen in der Nähe sind, einfach um noch ursprünglicher das Land zu erleben.
Ich meine, wenn man auch gute Fragen macht und weiß, man kann sich verlassen, dass die Menschen irgendwie freundlich sind, dass man hilfsbereit sind, dann ist es natürlich auch cool, wenn man das schon weiß.
Weil ja, das stimmt.
Es ist halt schwierig, wenn man das nicht weiß. Weil einfach sagen, ich fahre jetzt mal irgendwo hin, wo es nichts gibt, dann in ein Land, wo ich nicht weiß, wie das funktioniert. Wie gesagt, halt die nächste Frage.
Ja, worauf seid ihr stolz?
Ich habe erwartet, dass die Frage kommt.
Echt?
Ja.
Ich nicht.
Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Ich meine, sie kam auch schon öfter bei Forschungsgesprächen und sonstigen Dingen, kommt ja immer wieder mal vor, diese Frage. Und zumindest bei mir ist es so wie schon immer. Ich glaube, ich habe einen zu hohen Anspruch an das Wort Stolz. Deshalb gibt es bei mir auch nichts, wo ich sage, boah, auf das bin ich stolz, dass ich das erreicht oder gemacht habe. Weil ich glaube, da müsste es sein, keine Ahnung, ich habe ein Leben gerettet. Das wäre was, wo ich sage, okay, selbst dann wüsste ich, ob ich darauf stolz wäre, weil es aus der Hilfsbereitschaft heraus wäre. Also ich habe einen Stolz ziemlich berührt, also okay, gibt es eigentlich nicht wirklich was.
Okay, bei dir?
Schwierig. Also mir würde jetzt so spontan eigentlich auch nichts einfallen.
Boah, also ich glaube, ihr könnt stolz sein, dass ihr euch in 3,5 Monaten nicht umgebracht habt.
Ja, ganz einfach. Das ist eine Leistung.
Also nein, weil ich, also das war, wie wir vorbesprochen haben, gesagt, das ist schon irgendwie so ein Thema, wenn du so wirklich alles miteinander machst und auch nicht irgendwie sagen, also nicht einmal so eine kleine Auszeit hast voneinander, da lernt man schon was von anderen und da muss man sich auch wirklich mögen. Und sich danach noch zu mögen, ist auch eine Herausforderung, glaube ich.
Wir mögen uns aber immer noch.
Das ist gut. Aber deswegen, ich glaube, also von dem, was ich jetzt irgendwie beurteile, würde ich sagen, darauf kann man stolz sein.
Ich glaube, es wäre schwieriger, wenn wir dasselbe 3,5 Monate wieder und wir sagen, okay, wir machen 3 Monate USA oder 3,5 Monate Europa.
Weil?
Wir haben es noch nie probiert, aber das ist dann doch eine andere Art von Tourismus. Man hat halt auch seine Eindrücke, aber es ist jetzt nicht dieses Abenteuer. Es ist halt der Westen und der funktioniert so, wie der Westen funktioniert. Und das ist jetzt egal, ob ich in Europa oder in den USA bin oder in Kanada oder in Australien. Da gibt es einfach Dinge, die funktionieren, wie sie funktionieren. Die Züge fahren halbwegs pünktlich und es gibt Fahrpläne. Ach,
schon mal in Großbritannien.
Okay, Gerüchte halber soll das so ein Fleck sein, wo es jetzt nicht mehr funktioniert. Aber okay, da ist man mehr auf sich auf einander wahrscheinlich fokussiert. Dort ist schon so, wenn man auf die Straße geht, gut, da gibt es halt mal keine Gehsteige. Und also, ich glaube, die Umgebung ist einfach dann eine andere, wo man weniger auf sich gegenseitig fokussiert ist, einfach von der Umgebung viel mehr mitgetragen wird und wo es auch nie fad wird. Wenn ich mal jetzt eben in New York und nach dem 3. Tag denkst du, ja, okay, schöne hohe Häuser und eigentlich die Museen sind nämlich auch nicht, weil Kunst, ja, schön. Dann wird es dann irgendwann mal, wo der Fokus dann, okay, was bleibt noch anders über als der Partner nachher, okay, dann fokussieren wir uns mehr auf den. Und ich glaube, dann könnte es vielleicht irgendwie schwieriger werden. Aber wie gesagt, noch nie ausprobiert. Könnte auch nicht so sein.
Ich glaube halt, das Problem, also ich habe immer das Problem damit, in den USA anzufangen, nicht europäische Snobistin zu werden. Und sagen, bei uns in Europa
ist alles besser.
Und wir sind eigentlich die Kultivierteren. Weil das ist einfach auch nicht wahr. Also das ist, und das aber man wird dann so schnell zum, vielleicht auch, weil die US-Amerikaner so US-Amerikaner sind. Und da wird man irgendwie so schnell der Gegenpart, so dieses, aber bei uns in Europa, ja, da, und wir sind auch so divers und so toll, aber ich glaube, da muss man einfach auch sich irgendwie einlassen drauf. Und auch auf dieses Amerikanische, nämlich, dass man, das muss man, glaube ich, als Tourist überhaupt lernen, sich auf dieses Lokale einlassen und nicht mehr versuchen, na, wie ist es jetzt zu Hause und wie ist es bei uns in Österreich? Und
ja, also gerade wenn man nach Asien fährt, muss man das sowieso einfach daheim am Flughafen schon abgeben, ne? Weil eben, da wird einem halt gesagt, der Bus von, keine Ahnung, von Phnom Penh nach Karachi fährt 6 Stunden und 8 Stunden später sitzt im Bus und schaust auf Google Maps und denkst, na, jetzt haben wir aber noch 2 Stunden nicht da. Aber ja, ist halt so, mein... Kannst du nicht ändern.
Aber ich glaube, das ist überall so. Und ich glaube, das ist eben die Kunst am Reisen, dass man das überall kann.
Ja.
Dass man sagt, okay, ich bin jetzt da, jetzt spielen wir das Spiel einmal mit.
Weil es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig.
Ja.
Weil da kann ich mich 100 Mal hinstellen und die Busfahrer sagen, ja, sie haben aber gesagt, in 6 Stunden sind wir da. Ja, sind wir aber nicht. Also,
sind wir schon da?
Wobei die Ansprüche auch komplett andere sind. Wenn bei uns, genau, gehst zur Straßenbahn und da steht 3 Minuten und 5 Minuten steht immer noch 1 Minute und denkst du, hey, wo bleibt diese BIM, ne?
Was für ein Schaß.
Ja, du hast komplett andere Ansprüche.
Und dort steigst du den Zug ein, der fährt dann, gebe ich um 3 und wenn er um 4:30 losfährt, denkst du, was, wir fahren schon? Ja. What? Was ist hier los?
Aber ist es, glaubt ihr, auch deswegen nimmt man es entspannter, wenn man in Urlaub ist?
Ja, na klar.
Sicher.
Ich meine, ich denke mal, dann, wenn ich da arbeite zum Beispiel und mir denke, ich muss mit dem Zug fahren und der fährt schon wieder eine Stunde später und das heißt, ich brauche eine Stunde länger und das ist alles mühsam, ist man vielleicht auch kritischer, wenn es der Alltag ist.
Wobei ich glaube, dass dort prinzipiell auch der Anspruch von den Menschen dort an irgendwelche öffentlichen Verkehrsmitteln ist sicher nicht, dass sie pünktlich fahren. Also das kann ich mir bei Gott nicht vorstellen.
Über die armen Menschen, wenn sie den Anspruch hätten.
Also das ist der Podcast gegen das europäische Snobistentum.
Ja, so unsere Catchphrase überarbeitet.
Ich habe die letzte Frage in dem Teil an euch. Also die letzte große Frage, vielleicht kommen noch viele kleine dazu. Nämlich, was bringt euch zum Lachen?
Der Christian, wenn er sich im Bus rüberlehnt, irgendwo mitten in Kambodscha und mich angrinst und sagt, du, sind wir schon da?
Ja, das spiele ich ja noch einige Mal.
Ja. Wie lange ist das lustig?
Das war immer lustig, okay, die ganzen 3,5 Monate lang.
Nein, ich meine, wie oft hintereinander?
Also so oft hat er es nicht ausgereist.
Yoga in Bali.
Es bringt ihn eher zum Heulen, glaube ich.
Boah, uns bringt das Gesicht zum Lachen.
Hauptsächlich würde man so Situationskomik. Also nicht Schadenfreude? Was musst du gerade denken?
An die Starbucks-Barista, die dich gefragt hat bei der Kreditkarte, PIN or sign. Und er hat darauf geantwortet, no thanks.
Ich habe jetzt gedacht, kommt auf Löwe oder so.
Ich habe nicht verstanden. Also die typische Starbucks-Frage bei irgendwelchen Kaltgetränken wäre eigentlich so Whipped Cream.
Ja.
Und ich habe das schon angenommen, habe das dann auch gehört und dann no thanks. Ja, ne?
Wollen Sie zahlen? Na dann. Ja. Nehme ich gratis.
Wobei ich die Komik halt in dem Moment nicht verstanden habe.
Ich schon.
Ja, dann um mich herum schon.
Das glaube ich. Was sind so eure Tipps für das Planen von Reisen, fürs Wegsein, aber auch fürs Heimkommen? Verwandte haben, die lieber gesammelt in der Hand haben.
Also jetzt so im Nachhinein betrachtet, haben wir festgestellt, es wäre dann doch schön gewesen, wenn uns irgendwer abgeholt hätte. Das hätten wir selber nicht gedacht.
Okay.
Aber wir haben dann so ein bisschen überlegt, naja, könnte es vielleicht sein, dass meine Mama echt von Niederösterreich herfahrt und uns abholt. Wäre schon schön, wenn man 3,5 Monate weg ist und dann am Flughafen in Wien ankommt und bei dieser Tür rausgeht und dann steht da echt niemand. War das kurz so,
okay
na, dann gehen wir jetzt zum Zug und fahren heim, ne?
Ja. Aber ich liebe ja die Ankunftshallen von Flughäfen. Ich finde das immer so schön. Das ist so wie beim Anfang von mir ist tatsächlich Liebe.
Ja.
Ich finde das immer so schön, wenn man auf irgendwen wartet, wenn jemand von irgendwo halt kommt und man wartet beim Flughafen und dann sieht man einfach, wie aufgeregt die Leute um einen herum sind und dann haben manche Schilder und Ballons und was weiß ich was und jeder hat so seine Geschichte. Ich finde das so nett.
Es ist so positiv, ja.
Ja, es ist so positiv.
Ja, wir haben ja auch, meine Freundin, die nach Bali gekommen ist, haben wir ja auch vom Flughafen abgeholt, auch mit einem selbstgebastelten Schild und da waren wir auch schon ganz, wann kommt sie endlich, wann kommt sie endlich?
Ich finde das auch bei Flug, also wenn man selber jetzt da ankommt, ich finde es so witzig, wenn man aus dieser Schiebetür rausgeht und
es starrt. Alle starren einen an.
So, bist du das? Und dann so, nein. Und der nächste Blick ist dann immer so, von wo kommen die jetzt her? Genau, sind die schon in dem Flugzeug gewesen, auf das ich jetzt gerade war?
Machen wir genauso.
Ja.
Auf der anderen Seite natürlich. Ja. Ne?
Aber fürs Planen von so einer Reise, glaube ich, ist der beste Tipp. Natürlich sollte man sich einen Plan zurecht schnitzen und sich überlegen, in welche Länder will ich, warum will ich dorthin, was will ich dort sehen.
Was brauche ich vielleicht, ein Visum oder so?
Ja gut, Visum auf jeden Fall. Großer Tipp, auch während einer längeren Reise immer wieder checken, ob nicht manche Länder auf der Route, wo man hin will, vielleicht Visabestimmungen ändern.
Ist euch das passiert?
Ja.
Ja.
Wo?
Der Oman hat mit 1. Februar das Visum on Arrival abgeschafft. Was der Christian nur zufällig gelesen hat, weil ich in Kuala Lumpur massieren war und im Fahrt war.
Und das war klar, okay.
Und wir haben dann noch ganz schnell...
So, oh, scheiße.
Ja, also im ersten Moment, fuck, wir fliegen dort in 3 Tagen hin, was machen wir jetzt?
Okay.
Aber man kann sich dann Gott sei Dank mittlerweile online dort irgendwie registrieren und halt online das Visum beantragen, was dann Gott sei Dank noch funktioniert hat. Aber kurz mal war das so...
Schon eine Schrecksekunde.
Ja. Oh, shit.
Vor allem war auch im Beschreiben, okay, online und da war irgendwie so, ich glaube, das habe ich im Donnerstag gelesen, so, okay, Oman, Freitag, Samstag, Wochenende.
Mhm. Sonntag fliegen wir hin.
Genau, auf der FAQ-Seite von der Behörde, ja, 4 Arbeitstage muss man rechnen. Das geht nicht.
Mhm.
Ich habe dann aber mit der Botschaft in Wien telefoniert und die gesagt, ja, nee, das geht eh viel schneller und kein Problem, Wochenende arbeiten die auch.
Okay.
Aber das war vom ersten Ding. Und zusätzlich kommt noch, okay, es ist offiziell mit dem E-Visum, aber es gibt auch immer noch einen Schalter am Flughafen.
Okay. Es gibt einen guten Tipp für Reisen in den arabischen Raum. Die haben, und das, ich habe das nur so zufällig bei Dubai herausgefunden, die haben oft so Welcome-Services, da zahlt man irgendwie $30 oder irgend sowas. Und das holt ihn vom Flugzeug ab und geht mit einem durch die Immigration. Man hat eigene Schalter dafür und geht mit bis zum Gepäckband. Und wenn man so Visa-Sachen hat, haben die eigene Schlangen und so. Das ist ziemlich cool, weil man halt sonst anstehen muss und vor allem, weil es halt leichter ist, wenn man dabei hat, der irgendwie lokal ist und so. Das ist ein guter Tipp für so arabische Reisen.
Cool. Wer weiß, wo es uns noch überall hin verschlägt, ne?
Wir sind am Ende angelangt. Ja, uns sind jetzt beim Zwischenpausieren noch urviele Fragen eingefallen, also... Wir warten einfach, bis ihr das nächste Mal wegfahrt. Und wenn ihr wieder kommt, nochmal. Jetzt zum Schluss, gibt es noch irgendwas, was ihr uns gerne sagen möchtet? Oder was ihr auch den Hörerinnen und Hörern sagen möchtet?
Eine Sache, die mir einfällt, weil wir kurz vorher gehabt haben, was die Planung angeht. Gerade wenn man so lange weg ist, nicht zu steif planen. Oder man kann es von mir aus planen, aber sich einfach auch treiben lassen. Also gerade in Asien, viele Inlandsflüge kosten einen Tag vorher dasselbe, was sie eine Woche oder einen Monat vorher kosten. Hier einfach wirklich den Tag nach Tag irgendwo einfach angehen und sich da nur nicht zu sehr festlegen. Das wäre so ein Tipp noch. Und ja, man kann uns auch online verfolgen. Wir haben so unsere ersten Schritte ins Blogger- und Vlogger-Metier probiert. Es ist drauf gekommen, dass die Typen, die das echt professionell machen, die sind auch professionell, die nehmen sich dafür Zeit, die investieren da unglaublich viel Energie rein, also um das wirklich gut zu machen, das sind nicht wir. Ja, da ist wirklich Arbeit dahinter, die man in den Videos oder auf Blogs gar nicht so sieht, aber das ist echt Arbeit. Nichtsdestotrotz kann man gerne bei uns vorbeischauen.
Auf www.togetherandbeyond.com.
Okay,
werden wir auch bei uns im Blog verlinken und
Shownotes.
Genau, in die Shownotes geben, also man findet es dann.
Genau, und auf YouTube, der Kanal heißt überraschenderweise
Together and Beyond.
Vielleicht war es jetzt ein Anreiz, einen Reise-Podcast zu machen.
Normal.
Interessante Idee.
Mir ist jetzt noch eine Kleinigkeit eingefallen. Also für all diejenigen, die nach Südostasien fahren und der Meinung sind, sie müssen sich abends mit Moskitoschutzzeug einsprühen, fangt schon in der Früh damit an, die Stechmücke, die Denguefieber überträgt, ist tagaktiv. Habe ich gelernt, wie ich schon im Krankenhaus war.
Du bleibst jetzt ruhig, mich zu bedanken fürs Kommen, für die vielen Geschichten und für die Tipps und so, war wirklich toll. Auch, dass ihr so schnell Zeit genommen habt. Irgendwie, das war echt so.
Gerne.
Gleich am Tag nachher, so, nehmen wir auf, cool. Also danke fürs Kommen, für die Zeit, für die Fragen, für die Ehrlichkeit.
Vielen Dank für die Einladung.
War immer gerne.
War echt cool.
Ich habe jetzt die.
Na, ich?
Ich habe schon wieder eine blöde Karte, wo es bei mir steht.
Und bei mir steht auch. Stehst auch du, aber wie trinkt ihr euren Kaffee?
Entweder oder. In der Früh Espresso mit Zucker. Und da tagst du dann auch mal gerne einen Latte, ohne Zucker.
Und ich immer ohne Zucker, aber immer mit viel Milch.